Morgen. Danke, Elena, für dein frisches Morgen. Können wir das alle? Morgen. Na, seht doch. Ist wirklich nicht so ein schöner Morgen. Ich bin heute Morgen auch rausgeguckt und gesagt, ist das eine Suppe. Was für ein Depri-Tag. Aber wie schön, dass wir hier zusammenkommen dürfen, um uns im Licht unseres Gottes zu versammeln und in seiner Gemeinschaft zusammen zu sein, uns an ihm zu erfreuen. Was für ein wunderbarer Gott. Was für ein herrlicher Heiland. Ja, vor einigen Tagen, Wochen eigentlich schon, bin ich auf Christian zu und habe gedacht, so innerlich, es ist der Punkt erreicht, wo ich als Harald Moog, als Familienvorstand der Familie Moog, nochmal vor euch treten möchte, muss, weil ich gefühlt habe, es ist der Punkt gekommen, um euch nochmal mit hineinzunehmen in unsere Situation, in das, was uns beschäftigt. Und als dann die Möglichkeit bestand, das mit einer Predigt zu verbinden, habe ich das umso lieber getan, weil das, was uns beschäftigt, ist sicherlich einerseits in Informationen zu erklären und darzulegen, aber dass da ja weit mehr dahinter steckt als nur Informationen, als nur Fakten, ist ähnlich wie Brot und Wein. Wir haben es heute Morgen ein wenig spüren können, was verbindet sich zwischen hinter einem kleinen Stückchen Weißbrot und einem kleinen Schlückchen Traubensaft, was für eine Welt. Und ähnlich empfinde ich das auch und deswegen bin ich froh und dankbar, auch das, was uns bewegt, das, was uns beschäftigt, eben auch in einem geistlichen Wort, in einem Bibelwort, einfach versuchen zu erklären, euch mitzugeben, uns allen mitzugeben. Anfang dieses Jahres, bei mir ja schon etwas früher im Elsenkreis, habe ich euch informiert und mit hineingenommen in das, was uns ja schon seit einiger Zeit beschäftigt. Mich schon seit einigen Jahren, Erika nicht ganz so lang. Gemeindegründungsarbeit in Lebach, dort wo wir wohnen. Dieser Gedanke beschäftigt uns jetzt auch als Familie schon seit einiger Zeit. Immer mal mehr, mal weniger, je nachdem, was gerade an Action und Stress und anderen Dingen in unserer Familie da so rumtobt. Aber als wir als Ehepaar an den Punkt kamen, dass wir diese Gedanken an diese Gründungsarbeit in Lebach, ja, als wir gespürt haben, dass dahinter mehr steckt als einfach nur Gedanken, die zum Teil aus praktischen Dingen zu erklären waren, dass dahinter wirklich ein Ruf Gottes stand, dann hat es auch nicht mehr lang gedauert, bis Gott uns wirklich Zusagen gegeben hat, Verheißungen gegeben hat, er hat uns Mut gemacht, er hat uns ganz konkret Hilfe für diesen Weg versprochen und zugesagt. Er hat uns gesagt, dass ihm bewusst ist, wen er da gerufen hat und hat uns dadurch auch den Zweifel genommen. Wobei gerade der letzte Schritt, den musste er noch etliche Male wiederholen, uns den Zweifel zu nehmen über uns selbst, und ich denke, er wird diesen Schritt auch noch öfters wiederholen müssen. Als sehr mutmachend auf diesem Weg, das zu begreifen, das zu fassen, was uns bewegt, das irgendwie ja wirklich auch in unser Leben aufzunehmen, haben wir es empfunden, dass unsere Kinder diesen Weg mit uns gehen wollten. Wir haben ihnen diesen Weg freigestellt, haben gesagt, ihr könnt gerne in dieser eurer Gemeinde bleiben, die ja eure Gemeinde ist, bewusst erwählt als ihre Gemeinde auch im Angebot zu anderen Gemeinden. Aber sie wollten den Weg mit uns gehen und das nicht nur als Kinder, als nicht nur als unsere Kinder, und das hat uns auch besonders gefreut, sondern als Teil des Gemeindegründungsteams. Sie wollen wirklich dabei sein, wenn etwas Neues entsteht, wenn Gott uns neue Wege führt. Sie wollen ihre Gaben mit einbringen, sie wollen mitarbeiten, mitdenken, mitkämpfen, mitleiden vielleicht sogar. Sie wollen als solche dabei sein. Auch das haben wir als sehr, sehr, sehr ermutigend empfunden in dieser Zeit, die wir jetzt so diese Gedanken mit uns tragen. Aber in dieser anfänglichen Begeisterung darüber, von Gott in etwas Neues hineingeführt zu werden, mischte sich natürlich auch schnell das Bewusstsein darüber, was es für uns bedeuten wird. Nicht im vollen Umfang, aber zumindest mal zum Teil. Einiges war ja schon klar, ne, allein durch unsere Erfahrung, die man ja schon sagen kann, durch unsere jahrzehntelange Gemeindemitarbeit. Ne, da hat man ja schon ein gewisses Gefühl für das, was es alles umfassen wird und was alles auf uns zukommen kann. Vieles wurde in den letzten Monaten, in denen wir so zum Teil ja auch nach vorne getapst sind und auch nicht so genau wussten und wie ne, und so weiter. Im Tapsen nach vorne wurde so einiges noch deutlich und klar, aber manches ist auch bis jetzt noch nicht ganz deutlich zu sehen. Als Familie betreten wir ja völliges Neuland, zumindest mal was unsere Erfahrung in der Gemeindegründungsarbeit angeht. Meine Gemeindegründungsarbeit ist uralt, die gibt es ja schon seit Gemeinde gegründet wurde damals vom Heiligen Geist. Das war ja auch eine Gemeindegründung. Und seitdem Hunderte und Tausende und Hunderttausendfach wiederholt bis in unsere Zeit hinein. Von daher gibt es schon einige Beispiele und auch Vorbilder, die wir uns nehmen können. Ganz praktisch, ne, um euch da ein bisschen mit reinzunehmen, nach vorne gewandt, stellten sich schnell eine Menge Fragen. Die Frage unter anderem nach der inneren Ausrichtung. Wer sind wir? Wer wollen wir sein? Auch die Frage nach biblisch-theologischen Festlegungen, nach Weichenstellungen, jetzt schon oder erst später einen Rahmen festzulegen. Und natürlich jede Menge Fragen der Organisation. Fangen wir als Familie im Familienrahmen an? Fangen wir als ein Team an? Kommen noch andere dazu? Sollen wir noch andere mit hineinnehmen? Gibt es einen Neuanfang in Lebach? Oder ist eine Zusammenarbeit mit einer bestehenden Gruppe in Lebach möglich? Dann auch die ganz praktischen Fragen, wann fangen wir an? Welches Datum? Fangen wir Sonntagmorgens? Fangen wir Samstagabends an? Wo fangen wir an? Welche Räume? Klar, sicher, die Frage stellt sich. Und welche Veranstaltungen sind wir in der Lage, im Anfang schon ins Leben zu rufen? Um nur einiges der Fragen, der ganz praktischen Fragen zu nennen, die uns beschäftigt haben. Das war der Blick und die Fragen, die vorne auf uns warteten. Aber es gibt bei diesem Schritt in einen neuen Weg auch den Blick zur Seite und nach hinten, in unsere Gegenwart und in unsere Vergangenheit. Und dieser Blick, der seid ihr ja als Gemeinde. Denn nach vorne zu gehen, auf ein neues Ziel zu, heißt vielleicht nicht immer, aber für uns in unserem Falle, ihr Altes auch zurückzulassen, sich ein Stück weit abzunabeln und sich auf Neues zu konzentrieren. Und ich denke, heute ist so ein weiterer Schritt auf diesem Weg in dieses Neue hinein und sich auch abzunabeln. Heute möchte ich das tun, indem ich euch informiere, aber eben auch euch unser Herz zeige. Das, was uns ermutigt, das, was uns motiviert, dem zu folgen, der bis heute seine Gemeinde baut. Und das möchte ich eben auch tun, indem ich mit euch zusammen einen Bibeltext anschaue und einige Gedanken in diesem Text, aber denke ich, habe ich nachher gesehen, wo einen manchmal so die Predigtvorbereitung hinführt, eigentlich weit darüber hinaus deutlich machen. Wir finden diesen Text im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 13, für die, die mitlesen wollen. 2. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 13. Da schreibt Paulus an seinen Freund, an seinen geistlichen Sohn, Timotheus. Timotheus, mein lieber Sohn, sei stark in der Gnade, die uns in Jesus Christus gegeben ist. Und die Wahrheit, die du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, sollst du treuen und zuverlässigen Menschen anvertrauen, die fähig sind, wieder andere zu belehren. Und sei als ein guter Soldat von Jesus Christus bereit, die dazugehörigen Leiden auf dich zu nehmen. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich in Alltagsgeschäfte verwickeln. Denn er will dem gefallen, der ihn angeworben hat. Auch wenn jemand an einem sportlichen Wettkampf teilnimmt, kann er nur dann den Siegeskranz gewinnen, wenn er sich an die Regeln des Kampfes gehalten hat. Ein Bauer, der sich auf dem Feld abmüht, hat immer das erste Anrecht an den Früchten seiner Arbeit. Ich denke, du verstehst, was ich damit sagen will. Der Herr wird dir in allem das nötige Verständnis geben. Richte deine Gedanken immer wieder auf Jesus Christus aus, auf ihn, der von den Toten auferweckt wurde und aus der Nachkommenschaft Davids stammt. Er ist der Inhalt der guten Botschaft, die mir anvertraut wurde. Ihretwegen habe ich Böses erfahren und bin jetzt wie ein Verbrecher gefesselt. Doch das Wort Gottes kann man nicht in Fesseln legen. Deshalb ertrage ich das alles für die, die Gott erwählt hat, damit auch sie durch Jesus Christus gerettet werden und an der ewigen Herrlichkeit teilhaben. Es ist ein wahres Wort. Wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir standhaft bleiben, werden wir auch mit ihm herrschen. Wenn wir ihn aber verleugnen, wird er auch uns verleugnen. Und wenn wir untreu sind, bleibt er dennoch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Soweit der Text. Ein Text, eine Passage aus dem 2. Timotheusbrief. Und die 2 Timotheusbriefe gehören ja mit zu den sogenannten Pastoralbriefen. Wie der Name schon sagt, begründet und füllt Paulus in diesen Briefen den Inhalt des Dienstes eines Gemeindemitarbeiters oder eines Gemeindehirten. Die Briefe des Paulus an Timotheus, beziehungsweise diese Pastoralbriefe, sind aber nicht nur reine Dienstanweisungen an potente Mitarbeiter, an fähige Männer und Frauen im Reich Gottes. Besonders Timotheus gegenüber, aber auch in allen seinen anderen Briefen an die Gemeinden wird deutlich, dass es dem großen Gelehrten, dem Theologen, Dr. Professor Paulus, nicht allein um die Vermittlung einer Lehre geht. Es geht ihm nicht um Wissen und Theorie allein. Dieser gelehrte Mann, der wahrscheinlich alle Leser aller seiner Briefe an Gelehrsamkeit, an Erkenntnis, an Wissen weit übertraf, dieser Mann legt so viel Herz in seine Briefe hinein. Er ermutigt, er motiviert mit Kraft und Nachdruck. Er mahnt, er ermahnt, er deckt auf mit Herzschmerz. Er freut sich über jeden Fortschritt, den er in den Gemeinden, im Leben von Timotheus, in Personen sieht. Er freut sich wie ein Kind. Er leidet unter Rückschritt bis aufs Mark. Er selbst geht voran, scheut keine Schwierigkeit, keinen Mangel, keine Entbehrung, zeigt seine Kraft, die ihm in Christus zufließt und macht sich dadurch selbst zum Vorbild. Er hat den Mut, sich in dieser Kraft zum Vorbild zu machen. Aber bei all dem wird er nicht stolz, sondern macht sich auch nackig, zeigt seine Schwächen, seine Ängste, sein Versagen, seine Schmerzen. Und zeigt damit bis heute, auf diesen heutigen Tag, dass Gemeindearbeit, egal in welchem Kreis, in welcher Größe oder in welchem auch in unseren Augen geringen Dienst, dass Gemeindearbeit unseren Kopf, aber besonders unser Herz fragt. Die Liebe, das Herz ist das Gefäß. Und das wird deutlich bei Paulus, in dem der Multivitaminsaft gesunder Lehre dargereicht wird. Liebe und das Herz ist das Gefäß, in dem ich alles, was ich auf dem Herzen habe und das ich gerne anderen Menschen schenken möchte, auch im Dienst für Gott in dieser Gemeinde. Liebe und Herz ist das Gefäß, in dem es gereicht werden muss. Man könnte vielleicht meinen, ist das jetzt einfach nur die glückliche Person des Paulus, der so gestrickt war, dass das jetzt zufälligerweise so ist. Ich glaube mit Sicherheit nicht. Das Bild von Gemeinde, von Gemeindearbeit, von Gemeindegründungsarbeit war für Paulus nie und zu keiner Zeit nur Kopfarbeit. Obwohl er ja selbst ein hochstudierter Mensch war, aber auf dieses Studium, auf diese Gelehrsamkeit hat er sich ja nie etwas eingebildet. Ja, er hat sogar eher in seiner Gelehrsamkeit eher das Risiko und die Gefahr entdeckt, die ihn von der Einfältigkeit des Vertrauens in Jesus trennen könnte. Und obwohl er so hoch studiert war, hat er nie den Bezug zu den einfachen Menschen und zu ihren Problemen verloren. Voller Begeisterung zum Beispiel schreibt er die beiden Korintherbriefe. Eine moralisch komplett verkommene Stadt, die Reeperbahn in Stadtgröße, könnte man meinen. Diese beiden Städte. Und in dieser Stadt kommen Menschen zum Glauben mit dieser Prägung, mit diesem Hintergrund. Einfache Menschen, die lange noch zu kämpfen hatten mit den Schwierigkeiten, mit ihrem alten Leben, was an ihnen hing. Wie Dreck, den man nicht so schnell abwischen kann. Gläubige, die moralisch und intellektuell Lichtjahre von Paulus entfernt waren. Gläubige, die zum Teil noch so weit weg waren von einem geheiligten und vorbildlichen Lebenswandel, weil sie noch mit so vielen Dingen zu kämpfen hatten. Die aber in der Kraft des Heiligen Geistes begonnen haben zu leben. Die Gaben und die Wirkung des Heiligen Geistes erlebt haben und die sich danach ausgestreckt haben. und die hungrig waren nach diesem Leben, aus all dem heraus, wo sie drin groß geworden waren. Und ihr Leben in Christus ist das Leben, was Gott so sehr freut. Und das macht Mut, für mich. Das macht Mut hoffentlich auch für dich, egal was du mit dir schleppst. Egal was deine Hintergrund sind, was du meinst bis jetzt, was an dir hängt. Das Leben in Christus, das Leben mit ihm, hat die Macht und die Kraft, dich zu befreien und dich neu zu machen. Und dieser Paulus schaut diese Menschen an, dieser hochgelehrte Mann, und er freut sich darüber. Er freut sich, so schreibt er auch, dass er selbst aus der Entfernung im drüber nachdenken, wenn er nicht bei ihnen sein kann, mit seinem Herzen in ihrem Gottesdienst ist. Ein anderes Beispiel, um eines entlaufenen Sklaven willen, Onesimus, schreibt Paulus einen Brief des Neuen Testamentes, weil ihm dieser einfache Mensch so viel bedeutet, weil es ihm so viel bedeutet hat, was dieser einfache, ein entlaufener Sklave für ihn getan hat in einer Phase seines Lebens. Weil ihm dieser Sklave so ein wertvoller Bruder geworden ist. Weiß jemand, welchen Brief Paulus für Onesimus oder aufgrund von Onesimus geschrieben hat? Der Philemonbrief, genau. Damals, wie heute, und da ertappe ich mich in diesem Gedanken oft, ist es nicht die Hoffnung des Paulus und nicht die Hoffnung, die Gott uns geben möchte, die Hoffnung auf eine zukünftige christliche Elite, auf die Paulus damals gewartet hätte und mit der dann vielleicht der Laden dann endlich mal irgendwann läuft. Es sind nicht die geistlichen Überflieger, nicht damals und nicht heute, die Paulus bzw. die Gott in seine Gemeinde gerufen hat und noch nach wie vor dabei ist zu rufen. Gestern waren wir als Familie, soweit wir da waren, haben uns am Jesusmarsch beteiligt, der gestern in Saarbrücken stattgefunden hat. Es war die erste Erfahrung dieser Art von uns. Wir wollten das mal mitmachen und das erleben. Und die eine Erfahrung ist die, wenn ich mir das Volk Gottes anschaue, allein äußerlich gesehen, dann weiß ich, wie viel einfache Menschen Gott in sein Volk beruft, aus so vielen verschiedenen Gemeinden. So viele einfache Menschen, die Gott gerufen hat, um ihn zu bezeugen, durch die er sich verherrlichen möchte. Paulus ging es nie um Zahlen, nicht um Erfolg, nicht um Äußerlichkeit, nicht um einen Hochglanzeffekt. Seine Vision stand nicht wie eine Sonne am Horizont, sei es beim Aufgang oder beim Untergang, in der Hoffnung, dieses entfernte Ziel, diese entfernte Vision irgendwann mal zu erreichen und verwirklichen zu können. Paulus lebte, er lebte seine Vision jeden Tag und genau dort, wo er gerade war. Ob auf seinen Missionsreisen mit Geschwistern zusammen, die dasselbe brennende Herz hatte. Und ich erinnere mich auch an Mitarbeiterversammlungen hier in der Gemeinde, wo wir ja voller Begeisterung, fast Euphorie zusammengesessen und überlegt haben über Kinderarbeit oder andere Dinge und wo wir auseinandergegangen sind, haben gesagt, wow, es war super, ne? Schulter an Schulter mit Geschwistern zu stehen und das Reich Gottes im Reich Gottes zu arbeiten. Aber auf denselben Reisen erlebte Paulus auch das, dass er wusste, nicht weit hinter ihm waren die Feinde hinter ihm hergereist, die ihn gerne einen Kopf kürzer gemacht hätten. Aber auch dort lebte die Vision. Auch dort, wo wir und wo auch ich Versammlungen erlebt haben, wo ich nach Hause gefahren bin und wo ich dachte, heute roch es nach Friedhof. Und ich weiß nicht, ob dieser Kreis noch lange überleben wird. Ob als Prediger und Missionar auf den Straßen der Metropolen der damaligen Welt oder in seinem Handwerk als Zeltmacher, in dem zu arbeiten er zwischenzeitlich sich nicht zu schade war. Ob einfachen Hausfrauen oder Sklaven gegenüber, ob Königinnen oder Königen gegenüber. Die Vision, die Paulus hatte, war nie eine Vision, die irgendwo weit weg war und die er versuchte zu erreichen. Sie war immer gegenwärtig, jeden Augenblick seines Lebens. Und er lebte darin. Seine Vision war ein Leben. Ein Leben, das jeden Tag in dem Bewusstsein gelebt wird, dass jeder Tag mit seinen Alltäglichkeiten der Schauplatz ist, in dem die Vision Gottes verwirklicht wird. Und dieser Satz hat mir selbst so gut gefallen, obwohl er von mir stammt. Ich lese ihn gerade nochmal vor. Ein Leben, das jeden Tag in dem Bewusstsein gelebt wird, dass jeder Tag mit seinen Alltäglichkeiten der Schauplatz ist, in dem die Vision Gottes verwirklicht wird. Durch mich, durch dich dort, wo du jetzt gerade bist. Alles, was ich heute tue, ist wichtig, gebe ich doch einen ganzen Tag meines Lebens dafür her. Diesen Spruch haben wir irgendwo, denke ich, noch an irgendeiner Tür hängen. Ich weiß gar nicht, hoffentlich hängt er noch da. Schöner Satz. Alles, was ich heute tue, ist wichtig. Gebe ich doch einen ganzen Tag meines Lebens dafür her. Und diese Wichtigkeit möchte Gott dir zeigen, nochmal neu zeigen. Sie hat er uns gezeigt. Wichtig, weil mein Leben, weil dein Leben Bestandteil der Vision Gottes für diese Welt ist. Ob du dir dieser Vision Gottes bewusst bist und ihrer Größe oder nicht, ob Gott die Einsicht in die Wege gegeben hat, mit der er handelt und wie er versucht, sie zu verwirklichen oder nicht. Du bist ein Bestandteil dieser Vision. Onesimus, dieser Sklave, war sich mit Sicherheit nicht darüber im Klaren, dass sein Dienst an Paulus dazu dienen würde, ein kleines Buch im Neuen Testament zu schreiben. Dass sein Leben Einfluss haben würde über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Dieser entlaufende Sklave. Dein Leben mit Jesus, dein Dienst hier in der Gemeinde, mag sein, dass es dir selbst so unscheinbar erscheint. Die Gespräche mit deinen Arbeitskollegen, mit deinen Kommilitonen, mit deinen Schulfreunden, mit deinen Nachbarn, deine Gebete, die du tagelang, monatelang, vielleicht sogar jahrelang gebetet hast, deine Aufmerksamkeit, deine Kraft, deine Liebe, deine Kreativität, die du in Menschen investiert hast. Das alles reiht sich ein in diesen Plan, das Bild, die Vision, die Gott mit dieser Welt hat. In unseren Augen ist unser Leben oft Stückwerk, unzusammenhängend, bedeutungslos. Oft fühlen wir uns minderwertig, vergessen wie so eine Randerscheinung. Sind als Menschen und auch als Gemeinde dazu geneigt, uns selbst Bedeutung geben zu müssen, uns eine Vision geben zu müssen. Und was sagt Jesus? Er gebraucht dich schon seit Jahren, ob du das fühlst oder nicht. Nichts ist Willkür, Chaos, Zufall oder eine Laune des Schicksals. Alles, so sagt er, ist zielgerichtet und alles darf und soll zur Verwirklichung des Willens Gottes dienen. Ich, sagt Jesus in Matthäus 16,18, ich werde meine Gemeinde bauen und alle Mächte des Todes können ihr nichts anhaben. Ich werde bauen und ich bin dabei zu bauen und ich bin mit dir dabei zu bauen. Jeder zufällige Schritt, den wir so oft als Zufall ansehen, den du im Vertrauen und in dieser Abhängigkeit mit Jesus tust und getan hast, ist ein Schritt in dieser Vision Gottes, in diesem Plan Gottes in dieser Welt. Für dich unzusammenhängend, planlos, aber von ihm zielgerichtet und ein weiterer Farbstrich auf seinem Bild, das er malen ist. Die Quelle eines Flusses, so hat es mal jemand gesagt, die Quelle eines Flusses weiß nicht, wohin das Wasser fließt, welche Ufer es tränkt, welche Felder es netzen wird, welche Früchte es hervorbringt und welche Menschen es ernähren wird. Welche Menschen von ihm leben werden. Dort, wo es nötig ist, greift Gott ein, um uns zu korrigieren. Und das ist tröstlich. Manchmal deutlich und für uns hörbar und sichtbar, aber wie oft unmerklich, unsichtbar, dass er uns, seinen Kindern, so einen kleinen Schlag hinter die Ohren gibt. Wir es gar nicht merken, dass es seine Hand war und wir in die richtige Richtung gehen. Und das alles, damit wir diesem Bild, was Gott vor Augen hat, und wie es in Römer 6, Vers 17 heißt, dass wir von Herzen gehorsam werden, dem Bild der Lehre, dieser Vision Gottes, diesem Bild, was euch gelehrt worden ist und was jetzt euer Leben bestimmt. Gott lädt uns ein, heute Morgen ihm zu vertrauen, Du als sein Kind, wir als seine Gemeinde. Da ist in Vers 8 in unserem Text, richte deine Gedanken immer wieder auf Jesus Christus aus, auf ihn, der von den Toten auferweckt wurde und aus der Nachkommenschaft Davids stammt. Er ist der Inhalt der Gottesbotschaft, die mir anvertraut wurde. Er ist Inhalt, Ziel und Mittelpunkt. In diesem Blick, in dem Ausrichten unserer Gedanken, in dem Ausstrecken unseres Herzens auf diesen Jesus, liegt der Schlüssel. Dort liegt der Schlüssel zu dem Leben in diesem Bild Gottes. In unserer Verbindung mit Jesus liegt unsere Stärke. Und das ist das, was Paulus im Eingang unseres Textes so ausdrückt. Timotheus, mein lieber Sohn, sei stark in der Gnade, die uns in Jesus Christus gegeben ist. Ich muss zugeben, dass manchmal die Formulierungen der Bibel nicht sofort bei mir greifen. Über manches lese ich weg und kann zum Beispiel nicht einfach so etwas mit dieser Formulierung anfangen, sei stark in der Gnade. Was bedeutet es? Mit dieser Formulierung drückt Paulus aus, dass uns in Jesus alles, aber auch wirklich alles zufließt, was wir zum Leben in dieser Vision Gottes brauchen. Nicht unbedingt das, alles, was wir haben wollen, aber alles das, was wir brauchen. In Jesus wendet sich Gott uns, in Jesus wendet sich Gott dir vorbehaltlos zu. Er hält nichts zurück, gibt alles. Er segnet uns mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Er befähigt uns durch Gaben und Fähigkeiten seines Geistes. Er gibt uns, Johannes 3, den Geist ohne Maß. Gott selbst schenkt sich uns ohne Einschränkung in Jesus, seinem Sohn. Das ist Gnade. Gnade, die ihren Anfang, denke ich, in uns genommen hat durch die Gnade der Vergebung. Das Fundament, auf dem wir stehen und von dem wir immer wieder, egal welchen Weg wir gehen, starten müssen. Sei es als Mitarbeiter in der Gemeinde oder sei es als Mensch in dieser Welt. Es ist das Fundament, das uns zum Leben erweckt hat, die Gnade der Vergebung, und von dem wir immer wieder, auch im gemeinschaftlichen Miteinander und in jedem Schritt, den wir tun, immer wieder tun werden. Und bei all den Höhenflügen, die vielleicht auf uns warten werden, auch auf euch vielleicht warten werden in der Zukunft, werden wir immer wieder auf dieses Fundament zurückkommen werden, auf das Fundament der Vergebung unserer Sünden im Blut Jesu Christi, das wir heute Morgen gefeiert und dessen wir gedacht haben. Und diesen Gedanken greift Paulus auch in unserem Text auf, wenn es heißt, in Vers 13, wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Sein Ja steht über deinem Leben, trotz allem Versagen. So sehr hat sich Jesus mit uns identifiziert, seinen Namen auf uns, auf dich gelegt, dass es für ihn ein Akt der Selbstverleugnung wäre, wenn er dich fallen lassen würde. In dieser Gnade stark werden heißt für mich, die rostigen Ketten meiner Schuld und auch meines Versagens, dessen der Feind nicht müde wird, es mir immer und immer wieder zu zeigen, was ich alles nicht kann und zu was ich alles nicht mehr fähig bin. Die rostigen Ketten, auch der Schuld, die an mir begangen wurde, der Verletzungen, die ich nicht loswerden kann, weil sie permanent schmerzen und die mich immer wieder auf mich selbst beschränken. Stark zu werden in dieser Gnade heißt, diese Ketten durchtrennen zu lassen. Durch dieses kraftvolle Werk am Kreuz, durch dieses Blut und diesen Leib, der für mich gestorben ist. Das Blut, was für mich geflossen ist. Diese Vergebung anzunehmen als eine kettenbrechende Kraft, sie zu erbitten und zu erflehen. Die Erfahrung neu zu machen, frei zu werden, das neue Leben zu ergreifen, um ein Mensch zu werden, den Paulus jetzt in den nächsten Versen beschreibt, aber ich möchte euch, es ist schon spät, und deswegen werde ich auch das nur kurz andeuten. Dieses Leben, was Paulus dann in den nächsten Versen hier beschreibt, aber darum geht es, fähig zu werden, frei zu werden, um diese Kraft in Entfaltung selbst zu erleben. Die Gnade, die uns in Jesus geschenkt ist, hat die Kraft, dich wirklich zu verändern. Wie viele Menschen, auch in meinem Arbeitskreis, sehnen sich letztendlich danach, frei zu werden, verändert zu werden. sehnen sich nach wirklicher Veränderung, aber landen immer wieder bei allem, was sie tun, immer wieder bei sich selbst. Die Gnade hat die Kraft. Diese Gnade hat die Kraft, dein Leben zu verändern und dein Leben neu zu machen, einen Schlusspunkt zu setzen unter manche Dinge der Vergangenheit, unter alle Dinge der Vergangenheit. Es ist das neue Leben in Jesus. Vers 11, das steht unumstößlich fest. Sind wir mit Christus gestorben, werden wir auch mit ihm leben. Punkt, Ausrufezeichen. Dieses Leben hat die Kraft, dich treu und zuverlässig zu machen, wie es da in unserem Text heißt, dich treu und zuverlässig zu machen. Für dich selbst, Gott gegenüber, treu und zuverlässig und darin auch ein Mensch zu werden, der anderen treuen, zuverlässigen Menschen das weiterzugeben, was du selbst empfangen hast. Diese Gnade hat die Kraft, dich zu einem Soldaten, einem Kämpfer gleichzumachen, dir eine Kämpfernatur zu geben, wie es hier heißt, der sich nicht in die Beschäftigungen des Lebens verwickelt und der sogar in die Lage versetzt wird, Leiden auszuhalten auf diesem Weg mit Christus, der die Kraft bekommt, manche Durststrecke zu durchlaufen, ohne zu fallen, der in die Lage versetzt wird, an dem festzuhalten, was ihm gezeigt wurde, ohne loszulassen. Diese Gnade hat dich Kraft, dich zu befähigen, wie ein Athlet vorbereitet, geistlich fit zu sein, die Regeln, Gesetzmäßigkeiten und Ordnungen des Lebens mit Gott zu erkennen und darin erfolgreich zu sein, das Leben zu durchschauen und das, was du tust, mit einem Siegeskranz, mit einer Goldmedaille zu beenden. Dieses Leben, diese Gnade, das, was Gott dir schenkt, denn Gnade heißt geschenkt, dieses Leben hat die Kraft, dir Geduld und Ausdauer zu geben, einem Landwirt gleich, der weiß, wann er säen und der auch weiß, wann er ernten kann. Und Gott verspricht dir, dass du solch eine Ernte sehen wirst. Werde stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Werde stark. In dieser Gnade wollen auch wir in Lebach stark sein. Es ist nicht unsere Stärke und dessen sind wir uns gerade in den letzten Monaten mehr denn je bewusst geworden. Es ist die Stärke, die uns in Jesus zufließt. Und in dieser Stärke, in dieser Gnade wollen wir auch schon im Oktober, am 27. Oktober, unseren ersten Gottesdienst feiern in Lebach. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir nicht jeden Sonntag feiern wollen, sondern erstmal jeden zweiten Sonntag. Von daher ist noch Zeit des immer wiederkehrenden Wiedersehens und des euch Informierens, des euch mit hineinnehmen könnt. Aber es ist auch gleichzeitig die Bitte an euch, für uns zu beten. Es ist unsere Bitte an euch, dass ihr unsere Gebetspaten seid und werdet. Dass ihr das, was in Lebach entsteht und das, was Gott durch uns bauen möchte, dass ihr das im Gebet tragt als unsere Gebetspaten. Dass wir das aufs Herz gelegt haben, ist sicherlich auch im Sinne eines Erntedankfestes schon die Frucht eines Samens, der in unser Leben hineingesät worden ist. Und der aufgegangen ist und der uns bewegt hat, etwas zu tun. Etwas zu tun, etwas in etwas zu gehen, wo im Moment noch kein Same liegt. Neuen Samen auszustreuen. Jetzt geht es auf ein neues Feld. Ich möchte euch einladen, ja fast bitten, durch eure Gebeten mit uns in Lebach Samen auszustreuen. Mit uns zusammen als Kämpfer Christi zu kämpfen, vielleicht auch mitzuleiden. Mit euch zusammen, mit uns zusammen als Athleten das Ziel zu erreichen, einen Siegeskranz zu bekommen und mit uns zusammen geduldig den Samen auszustreuen, um dann auch zusammen mit uns irgendwann Erntedankfest in Lebach zu feiern. Amen.